Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Bin wieder gut angekommen, gestern schon, und freue mich, dass ich hier sein darf. Und der Herr möge uns miteinander segnen. So, mehr brauche ich gar nicht zum Anfang sagen. Jedenfalls freue mich auf jeden, der hier ist. Und ich habe ein Riesenproblem natürlich, das sich immer schlimmer auswirkt. Das hängt mit meiner Jugend zusammen. Ich vergesse die Namen und kriege die Namen, die Gesichter nicht ganz zusammen. Also wenn ich jemanden falsch begrüße oder wenn ich nicht mehr den Namen weiß, ihr wisst schon, wie er heißt, hat Adolf Heller gesagt, dann ist alles gut. So, das Thema wurde schon genannt. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Und auch die zwei anderen vorausgehenden Verse wurden schon gelesen. Ich lese noch einmal. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und 32 noch. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig und einander vergebend, wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und dann kommen die Verse Epheser 5, Vers 1 und 2. Für vergeben, das möchte ich jetzt schon sagen, steht im Griechischen ein Wort, das heißt charizomai, und das bedeutet eigentlich Gnade erweisen. Wir kommen da nachher drauf zu sprechen. In diesem Vortrag geht es vor allem um die Kinder Gottes. Dieses Thema kommt in unseren Kreisen vielleicht etwas zu kurz. Wir wollen doch die großen paulinischen Themen erreichen, wie zum Beispiel Römer 8, Vers 12 bis 15, wo von den Söhnen der Sohnschaft geschrieben steht. Das ist doch das Ziel der paulinischen Lehre und Erkenntnis, Söhne zu sein und in der Sohnschaft zu stehen. Aber dann steht bei Paulus auch sehr viel über die Kinder. Und da lesen wir gerade in den nachfolgenden Versen in Römer 8, Vers 16 und 17, der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn aber Kinder, so auch Erben, Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mit verherrlicht werden. Das bekannte Lied von Adolf Heller in Lobgesängen der Gemeinde 1059 ist nicht ganz folgerichtig. Der erste Vers lautet, zu Söhnen und zu Erben hast du uns Gott erwählt, die wir von dem Verderben der Sünde einst gequält und so weiter. Bei den Söhnen lesen wir nichts vom Erben. Die Erben natürlich auch, ist ja klar. Lesen wir nichts von Erben, aber bei den Kindern. Wenn Kinder Gottes, dann auch Erben, so Römer 8. Hier wird sehr wohl deutlich, wie wichtig die Kindesstellung und die Kindschaft ist. Man kann dann natürlich fragen, was haben dann die Söhne für Aufgaben? Dazu gibt es ein sehr schönes Beispiel im Alten Testament. Und das ist der König David. In 1. Chroniker 18, ab Vers 15, stehen einige Namen, die bedeutende Amtsträger des Königs David waren. Und nun heißt es in Vers 17, 1. Chroniker 18, und die Söhne Davids waren die ersten zur Seite des Königs. Die werden also extra erwähnt. Sie waren also, um mit dem Neuen Testament zu sprechen, Mitarbeiter des Königs. Die Söhne Gottes nehmen wichtige Aufgaben, jetzt zurück zur Gemeinde, innerhalb der Gemeinde und des Leibes Christi war. Sie sind beteiligt an den Ausführungen der Ziele Gottes. Das ist ja unsere Lehre oder Lehre des Neuen Testaments. Die Pflicht des Kindes allerdings ist es, den Vater zu lieben und ihn nachzuahmen und gehorsam zu sein. Und dann gibt es noch ein Recht. Das Recht des Kindes Gottes ist aber dann auch, Erbe Gottes zu sein und mit Erbe Christi. Das sind doch ganz wichtige Themen, die wir als Kinder Gottes haben. All das geht natürlich nur, wenn wir in Christus sind und Christus in uns. Ohne Christus geht da gar nichts. Nur über ihn können wir den Vater nachahmen. Nur er trägt das Wesen des Vaters und er nur zeigt uns das Bild Gottes. Dazu Hebräer 1, Vers 3. Welcher, das ist Jesus, der Abglanz seiner Herrlichkeit seiend und der Abdruck seines Wesens und alle Dinge durch das Wort seiner Macht tragend, nachdem er durch sich selbst die Reinigung der Sünden gemacht, sich gesetzt hat zur Rechten der Majestät, der in der Höhe. Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes und der Abdruck seines Wesens. Nur über Jesus erkennen wir den Vater. Dazu noch 2. Korinther 4, Vers 4. Jesus ist das Bild Gottes. Dort lesen wir, dass der Gott dieses Zeitlaufs, das ist Satan, den Sinn der Ungläubigen verblendet hat. Das lesen wir immer wieder. Damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Ich lese noch einmal ohne die Musik da draußen. Damit ihnen nicht ausstrahle der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit des Christus, welcher das Bild Gottes ist. Wenn also Christus in uns wohnt, wenn Gott in uns hineingeleuchtet hat, dann leuchtet der Lichtglanz des Evangeliums, der Herrlichkeit Christi in uns oder aus uns hinaus. Und noch ein Wort aus Kolosser 1, Vers 15, welcher wiederum, das ist Jesus, das Bild des unsichtbaren Gottes ist, der Erstgeborene aller Schöpfung. Spätestens jetzt stellt sich die Frage, kann man Gott überhaupt nachahmen? Er wohnt oben in der Höhe, wir sind menschlich gesprochen weit weg von ihm und können wir ihn nachahmen? Man kann es, denn Paulus sagt es deutlich in Epheser 5, Vers 1. Aber auch Jesus selbst sagt es seinen Jüngern in Matthäus 5, Vers 48, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist eine wichtige Aussage, erstaunlich. Paulus greift dieses Thema in 2. Timotheus 3, Vers 17 auf, wo es heißt, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke geschickt. Der Mensch Gottes soll vollkommen sein, zu jedem guten Werke geschickt. So vollkommen wie der Vater natürlich. Ich gehe jetzt nicht auf den Grundtext ein, da kommen manchmal ein paar andere Worte, verschiedene Worte vor. Lassen wir es so stehen, wie es hier in unserer Übersetzung steht. Wäre nicht Jesus gekommen, dann wäre die Nachahmung Gottes als geliebte Kinder eine unerfüllbare Forderung geblieben. Jesus sagt es selbst in Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Das sagt Jesus zu Philippus, nachdem er den Sohn bat, zeige uns den Vater. Und daraufhin spricht Jesus zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Und dann fügt er das eben zitierte Wort hinzu, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Ohne Jesus geht es nicht. Der sogenannte Unitarismus, also ein Gottesglaube ohne Jesus, ist eine menschliche Erfindung. Und dazu Johannes 14, Vers 6, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ja das, was wir hier lehren und glauben. Wir kommen zum Vater nur durch Jesus. Jetzt noch zwei Verse zur Ergänzung. Johannes 12, Vers 44 und dann noch 45. Jesus aber rief und sprach, wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. Noch einmal Vers 44. Wer an mich glaubt, glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Gott, der Vater und der Sohn, und durch Jesus Christus erkennen wir den Vater. Auch Paulus greift das Thema auf, er schreibt in 1. Korinther 15, Vers 34, werdet rechtschaffen, nüchtern und sündiget nicht. Denn etliche sind in Unwissenheit über Gott. Zur Beschämung sage ich es euch Korinther. Das ist ein hartes Wort an die Gemeinde in Korinth. Und so soll es bei uns nicht sein. Und deshalb kommen wir auch zusammen zur Belehrung und zum Gottesdienst, zum Hören des Wortes. Und wir lesen es auch selbst. Jesus hat uns vorgemacht, wie man den Vater nachahmt. Das Wesen Jesu entspricht dem Wesen des Vaters. So wie Christus es getan hat, sollen auch wir es tun. Wer Nachahmer Gottes sein will, muss alles über den Sohn tun. Ich habe das immer wieder gesagt, das ist auch wichtig, wie das selbst alles auch über den Sohn tat, auch umgekehrt. Alle Schöpfung, alles hat der Vater durch den Sohn gemacht. Und deshalb verweist Paulus in Epheser 5, Vers 1 und 2 sofort auf den Sohn. Geliebte Kinder, und dann kommt sofort der Sohn. Das werden wir jetzt gleich besprechen. In Epheser 5, Vers 1 haben wir gelesen, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Einfach geliebte Kinder Gottes. So einfach muss ich das sagen und so einfach müssen wir das zunächst auch einmal verstehen. Niemand kann uns so lieben, wie der himmlische Vater uns geliebt hat. Das haben viele Menschen erlebt. Das gilt auch für gestandene Brüder. Wenn man zum Beispiel nicht mehr weiterkommt, darf man wie ein Kind zum Vater kommen. Das darf man immer in Anspruch nehmen. Wir dürfen mit allem zu ihm kommen, gerade auch mit unserer Not. Und wo gäbe es das nicht? Und wenn man nicht mehr darüber hinaus sieht, allerdings kommen wir im Namen Jesu zu unserem Vater im Himmel. Der Weg zum Vater geht nur über Jesus. Ich habe es jetzt zum 10. Mal, vielleicht habe ich es nicht gezählt, gesagt. Anders geht es nicht. Danken wir ihm dafür, dass wir ihn erkennen durften. Wir sind geliebte Kinder. Danken wir ihm dafür auch, wenn wir mitunter auch über unseren geistlichen Weg stöhnen. Und wer täte das nicht? Ich möchte nun etwas tiefer in die Auslegung dieser Verse hineinsteigen und fange an mit der Liebe. Es beginnt und wandelt in Liebe. Vers 2. Epheser 5, Vers 2. Und wandelt in Liebe. Das ist Nachahmung Gottes pur, wenn man in der Liebe wandelt. Der uns das vorgemacht hat, ist Jesus. Und diese unendliche Liebe zeigt sich im Opfer, besonders in unserem auch, aber besonders im Opfer Jesu. Er gab sein Äußerstes für uns. Diese Liebe ist unermesslich. Er ließ sich von Gott zur Sünde machen. Mehr geht nicht. Oder tiefer. Finsterer geht's nicht mehr. 2. Korinther 5, Vers 21. Dadurch hat er alle Sünde auf sich genommen und getragen. Auch meine. Er hat sein Leben für uns gelassen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Ein Wort aus Jesaja 53, Vers 5. Er ließ sein Leben für die Schafe, Johannes 10, Vers 11. Er ließ sein Leben für die Freunde, Johannes 15, Vers 13. Er ließ sein Leben für die Brüder, entsprechend 1. Johannes 3, Vers 16. Er ließ sein Leben für den ganzen Kosmos, für die Sünde der ganzen Welt. 1. Johannes 2, Vers 2. In 1. Johannes 3, Vers 16 lesen wir, hieran wird die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben darlegte. Und auch wir sind schuldig, für die Brüder das Leben darzulegen. Ein ernstes Wort. Die Geschichten aus der verfolgten Gemeinde geben uns manche Zeugnisse dazu. Und jetzt so dazu noch Römer 5, Vers 8. Gott erweist seine Liebe darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Als wir Sünder waren, noch Sünder waren. Jesus ist für Gottlose gestorben. Ein gewaltiger Ausspruch. Allerdings auch für Gerechte, zweifellos, weil alle die Versöhnung brauchen. Doch der wesentliche und entscheidende Sinn des Kommens Jesu war die Zielgruppe der Gottlosen. Dazu Römer 5, Vers 6. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Vers 8, nochmals. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Das ist der tiefgründige Sinn des Kommens Jesu für Gottlose. Der Opfertod Jesu, diese Liebestat, ist die größte Äußerung der Liebe, die man sich vorstellen kann. Und was hat die christliche Welt daraus gemacht? Sie spricht von einer verkürzten Liebe, von einem begrenzten Sühneopfer, von ewiger Verdammnis und anderen Dingen mehr. Sie schafft es nicht zu verstehen, dass auf Jesus alle Sünde lag, auch die der Diktatoren und Autokraten, des Antichristen, des falschen Propheten, des Todes und des Satanas. Keine Sünde blieb ausgelassen. Und dann hat Jesus mit seinem Eintritt ins obere Heiligtum nach seiner Himmelfahrt auch dieses entsündigt. Damit sind auch die Himmel entsündigt, kann man nachlesen, Hebräer 9. Es geht vor dem großen weißen Thron nicht mehr um die Sünde. Die hat Jesus längst getragen und abgelegt im Meer, wo es am tiefsten war. Micha 8, hat 8 Kapitel 7, 7 Vers 19 ungefähr, dort steht das. Also vor dem großen weißen Thron geht es um die Werke und das, was der Einzelne getan hat. Das heißt dort nämlich, sie werden gerichtet nach ihren Werken. Wandel in Liebe heißt es in unserem Text. Nun sind wir angesprochen. Wenn wir über die Liebe sprechen, dann müssen wir auch über 1. Korinther 13 sprechen. Alle von uns, denke ich, wissen, was in 1. Korinther 13 steht, dass das große Hohelied der Liebe, das sind 15 oder 16 Stücke über die Liebe aufgelistet. Das sind 15 Stücke und dann der 16. Die Liebe höret nicht mehr auf. Ich liste nunmehr diese 15 Stücke auf und halte mich dabei sehr eng an die Übersetzung von Heinz Schumacher. Erstens, die Liebe ist geduldig, sie ist gütig, frei von Neid und Eifersucht. Die Liebe prahlt nicht, sie ist nicht überheblich, sie handelt nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit. Elftens, sie freut sich vielmehr mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. 15. Und dann kommt, Liebe höret nicht mehr auf. Ging ein bisschen schnell, aber ich weiß, warum ich das gemacht habe. Das kommt jetzt. Ich habe mir nämlich etwas sehr Schlaues dazu ausgedacht. Ich empfehle euch einmal, zu jedem Begriff, also 15 Begriffe, senkrecht, und dann zum jedem Begriff einen waagrechten Strich hinzuzufügen, also eine Skala zu machen von 0 bis 100%. Und dann tragen wir mal ein, wo wir stehen. Nicht Jesus hat 100% und nun kommt das Schlechte ist 0%, das hat niemand von uns. Und jetzt kann sich jeder einmal überlegen von diesen 15 Stücken, wo er steht. Bei 30%, bei 10%, bei 90%, bei 80% und so weiter. Wenn man diese Übung hinter sich hat, dann wird man feststellen, dass man noch nicht fertig ist. Nicht wahr? Mit der Liebe, Wandel in Liebe. Der Herr muss noch manches an uns arbeiten, bis wir ganz vollendet sind. Das wollte ich damit gesagt haben. Das, was hier in 1. Korinther 13 steht, das sind gewaltige Worte. Wir haben oft große Mühe, diese Liebe zu leben und darzustellen. Ich ertappe mich da oft genug, wie ich aus der Haut fahren will. Dann sagt Gott manches Mal, nicht immer rechtzeitig, du bist ein Kind Gottes. Dann streng dich mal an und fahr nicht aus der Haut, sondern bleib schön ruhig. Ja, wir haben oft große Mühe, diese Liebe darzustellen und zu leben. Deshalb ist es das Ziel, Väter in Christus zu werden, die gereift sind im Gottesleben. Aber leider gibt es nicht viele davon. Das stammt nicht von mir, das stammt von Paulus. Dort steht in 1. Korinther 4,15: Denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. Ich bitte euch, seid meine Nachahmer, dürfen auch Pauli Nachahmer sein. Paulus hat dieses im Vatersein ausgeübt. Dazu noch 1. Thessalonicher 2, Vers 11. Gleich wie ihr wisset, wie wir jeden einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder, euch ermahnt und getröstet haben. Und wie oft wird der Paulus falsch verstanden? Man sieht ihn also einen strengen Lehrer der Gemeinde, unnachgiebig, unbarmherzig. Nein, Paulus ist ganz anders. Er hat die Thessalonicher dort getröstet, wie der Vater ihn, die Kinder, tröstet. Das war jetzt wandelt in Liebe. Jetzt kommt das Zweite, die Vergebung. Ich habe dieses Wort Charisomai aufgeteilt in zwei Teile. Und jetzt ist der erste Teil Vergebung. Zum Nachahmen des Vaters in der Liebe gehört auch die Vergebung. Wer nicht vergeben kann, ahmt die Liebe des Vaters nicht nach. Und wie viele Menschen im Glauben können nur schwer vergeben. Und ist Böses angetan worden, sind ergangen, es gibt viele Gründe. Und dann kann man nicht vergeben, eine schwere Sache. Und dann steht in Epheser 4, Vers 31 und 32, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt Bosheit. Seid aber gegeneinander gütig, mitleidig, einander vergebend, gleich auch Gott in Christus euch vergeben hat. Hat uns alles vergeben, alles. Jetzt sollen auch wir vergeben, auch wenn es Mühe macht. Ein weiteres Wort steht in Kolosser 2, 13. Und euch, als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Vorhaut eures Fleisches, hat er mitlebendig gemacht mit ihm. Der Vater hat es mit ihm, mit Christus für uns. Der Vater hat uns mit Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Der Vater hat in Christus alle Vergehungen vergeben. Und ihr dürft auch wissen, wenn es ums Erben geht, wir nehmen nichts mit. Und wenn ich hintergangen worden bin, darf ich den Vater bitten, dass ich vergeben kann, auch wenn es schwerfällt. Gott, der Vater, hat uns vergeben in Christus Jesus. Wer Gott nachahmen will, muss zur Vergebung bereit sein. Groll mit ins Grab zu nehmen, ist zutiefst ungeistlich. Dasselbe gilt für Bitterkeit und Wut und Zorn. Und als Nächste habe ich überschrieben, auf dem Weg zur Gnade, denn vergeben bedeutet da im Grundtext Gnade üben. Nun steht dort aber für vergeben, was durchaus richtig ist, also die Übersetzung ist richtig, Charisomai, was Gnade erweisen bedeutet. Charis ist die Gnade. Wenn wir vergeben, erweisen wir Gnade. Gnade ist der dritte wichtige Punkt in der Nachahmung Gottes. Zwei Punkte haben wir schon, Liebe und Vergeben. Jetzt kommt Gnade üben. Zur Liebe gehört die Gnade. Gott, der Vater, hat uns Gnade erwiesen in Christus Jesus. Gott, der Vater, hat uns vergeben in Christus Jesus. Nun sollen wir wieder vergeben und sollen wieder Gnade erweisen unserem Nächsten. Hier gehören die gewaltigen Aussagen Epheser 2, Vers 4 bis 8. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat. Viele Liebe, als geliebte Kinder haben wir schon gesagt. Als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. und hat uns mit auferweckt und mit sitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, auf dass er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweise, immer wieder in Christus Jesus. Und jetzt der berühmte Vers 8, denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Dies sind ja die berühmten Verse, die unsere Väter so gewaltig inspiriert haben zum Erfassen des paulinischen Evangeliums. Gott hat uns mit seiner vielen Liebe geliebt und hat uns durch die Gnade errettet. Liebe und Gnade gehören zusammen. Aus der Liebe heraus lebt man die Gnade. Ein ganz wunderbares Wort dazu steht in Micha 6, Vers 8. Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert Jahweh von dir, als Recht zu üben und Gnade zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott. Und noch Jeremia 31, Vers 3 dazu. Jahweh ist mir von ferne erschienen. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Gnade. Liebe und Gnade gehören zusammen. Und dazu noch 1. Timotheus 1, Vers 14. Über die Maße aber ist die Gnade unseres Herrn Jesus Christus überströmend geworden mit Glauben und Liebe, welche in Christus Jesus sind. Wie oft habe ich versucht, diesen Vers auszulegen, verständlich zu machen, selbst zu leben. Glaube, Liebe, Gnade, ein Dreiklang, den die Kinder Gottes als seine Nachahmer leben sollen. Überströmend ist die Gnade geworden gegenüber uns. Diese drei Worte sollten wir verinnerlichen und leben. Glaube und Liebe und Gnade. In Micha 6, Vers 8, wo ich am Anfang vorher zitiert habe, kann man noch ein bisschen an der Übersetzung herum korrigieren. Das will ich aber unterlassen. Lassen wir das einfach stehen. Wie habe ich gelesen in der Elberfelder Übersetzung? Er hat dir kundgetan, o Mensch, was gut ist. Und was fordert Jahweh von dir, als Recht zu üben und Gnade zu lieben und demütig zu wandeln mit deinem Gott? Und zum Schluss muss ich noch unbedingt 2. Mose 34, Vers 6 erwähnen. Da steht der berühmte, das berühmte, die 13 Attribute Gottes, so sagen die Juden, das berühmte Wort. Jahweh, Jahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Bitte nicht Güte lesen, groß an Gnade, Chesed, groß an Gnade und Wahrheit. Er ist groß an Gnade und wir sollen ebenfalls Gnade üben, indem wir vergeben und Gnade lieben und auch ausüben. Ein viertes Stück, den Glauben Gottes nachahmen. Wiederholen noch einmal, in Liebe wandeln, Gnade lieben, vergeben. Und jetzt den Glauben Gottes nachahmen. Kann man den Glauben Gottes überhaupt nachahmen? Aber diese Darstellung gibt es tatsächlich in der Bibel. Wir lesen zunächst einmal 1. Timotheus 1, 14, haben wir gerade schon mal gelesen, jetzt lesen wir nochmal. Über die Maßen aber ist die Gnade unseres Herrn überströmend geworden mit Glauben und Liebe. Also Gnade überströmend worden mit Glauben und Liebe, welche in Christus Jesus sind. Und wenn Christus Jesus in uns wohnt, dann wohnen diese zwei oder drei Dinge auch in uns, Glaube und Liebe und Gnade. Diesen Vers haben wir oben schon einmal gelesen. Gott hat uns den Glauben gegeben, nun sollen wir ihn auch leben. Dazu lesen wir noch einmal Epheser 2, Vers 8. Denn durch Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Wenn Gott uns den Glauben gibt, dann hat er auch selber Glauben, ist doch klar. Und dieser Glaube kommt nicht von uns selbst. Wenn er uns den Glauben gegeben hat, dann können wir ihn auch leben. Und Jesus selbst weist uns darauf hin. Er sagt zu den Jüngern in Markus 11, Vers 22, habet Glauben Gottes. Und das sagt er den Jüngern. Dort lesen wir normalerweise, habet Glauben an Gott. Aber im Grundtext steht was anderes. Habet Glauben Gottes. Das heißt doch, wenn wir den Glauben Gottes haben, dann können wir den Glauben auch leben. Und erinnern wir uns, was in den 15 Stücken der Liebe am Schluss geschrieben steht. Dort lesen wir, dass die Liebe alles glaubt. Ach, die Liebe, Gott ist die Liebe auch. Diese Liebe glaubt alles. Das bedeutet auch nicht, dass man der Liebe Gottes jeden Bären aufbinden kann, sondern die Liebe Gottes glaubt all dem, was Gott selbst verheißen hat. Das bedeutet das. Dass er sein Ziel erreichen wird, dass er alles herrlich hinausführen wird, das ist der Glaube Gottes. Wir dürfen glauben wie Gott, indem wir allem glauben, was geschrieben steht, indem wir allen Verheißungen vertrauen und sicher und gewiss sind, dass Gott alles herrlich hinausführen wird. Das ist Glaube Gottes. Das ist der Glaube, den Gott in uns hineingelegt wird. Und dafür ist Jesus der Garant, der nach seinem Todesleiden die ganze zukünftige Herrschaft übernommen hat und alles, was je geschrieben worden ist, zur Erfüllung bringen wird. Und wir als Gemeinde dürfen an diesen Verheißungen teilnehmen, indem wir das glauben, was Paulus an die Korinther geschrieben hat. 2. Korinther 1, Vers 20 in unseren Kreisen, oft zitiert, ich wiederhole es. Denn so viele der Verheißungen Gottes sind, in ihm, Jesus ist das Ja, und in ihm das Amen, Gott zur Herrlichkeit durch uns. Jesus spricht das Ja und Jesus spricht das Amen, schon heute, aber dann erst recht, wenn alle Verheißungen hinausgeführt werden durch uns. Und wir, sein Leib, führen es mit ihm hinaus. Das ist paulinische Botschaft und das ist auch Glaube Gottes in uns. Nun muss man natürlich fragen, gibt es sonst noch irgendwelche Schriftstellen, die vom Glauben Gottes sprechen? Ja, wir werden sehr schnell fündig, und zwar an zwei ganz besonderen Stellen. Zunächst 5. Mose 32, Vers 4, jene berühmte Stelle, wo Mose über den lebendigen Gott spricht. Ein Gott der Treue, Sondertrug, gerade und gerecht ist er. Das ist die allgemeine Übersetzung, ein Gott der Treue. Doch wenn wir in den hebräischen Grundtext hineinschauen, dann steht dort das Wörtchen Emuna. Emuna hängt auch mit Amen zusammen und Eme, das ist die Wahrheit und, und. Das müssen wir an den meisten Stellen des Alten Testaments mit Treue wiedergeben. Das ist richtig so. Aber eigentlich heißt es doch Glaube. Im modernen Hebräisch heißt Emuna grundsätzlich nur Glaube. Ich habe das extra nochmal nachgeguckt in Langenscheid. Emuna, nur Glaube. Und so kann man auch übersetzen, ein Gott des Glaubens, Sondertrug, gerade und gerecht ist er. 49 Mal kommt dieser Begriff im Alten Testament vor, aber an mindestens 3, wenn nicht gar 7 anderen Stellen davon muss man das Wort mit Glaube übersetzen. Weil Gott zwar treu ist zu seinen Verheißungen, aber er glaubt auch an ihre Vollendung und an ihr Ziel. Das ist ein weiterer Aspekt in diesem Wort, in diesem Zusammenhang. Die nächste Stelle ist Psalm 119, Vers 30, die ich so nebenbei gesagt über alles liebe und die mir so furchtbar wichtig ist. In Vers 30 lesen wir, den Weg des Glaubens habe ich erwählt, sagt Jesus im Bilde, in den Text des 119. Psalms, den Weg des Glaubens habe ich erwählt, habe ich vor mich gestellt, deine Rechte. Jesus hat den Weg des Glaubens erwählt, des Glaubens Gottes, der in ihm war. wird auch normalerweise das Weg der Treue übersetzt. Aber hier meine ich, muss man mit Glaube übersetzen. Diese Stelle ist ganz wichtig für Galater 2, Vers 20, denn nur dort in Vers 30 im 119 im Psalm kommt diese Formulierung, den Weg des Glaubens habe ich erwählt, vor. Denn in Galater 2, Vers 20 steht, dass das, was wir heute leben, durch Christus in uns leben, dass das durch den Glauben Christi in uns geschieht. Er ist der Weg des Glaubens gegangen und wir durften durch seine Innenwohnung diesen Glauben ausleben und nachahmen. Den Weg des Glaubens habe ich erwählt und wir haben ihn auch erwählt durch die Gnade Gottes, weil Gott den Glauben Gottes in uns hineingelegt hat und damit auch den Glauben Jesu Christi. Die bekannteste Stelle, wo Emuna mit Glaube übersetzt wird, ist natürlich Habakuk 2, Vers 4, wo geschrieben steht, dass der Gerechte durch seinen Glauben leben wird. Diese Stelle wird mindestens dreimal im Neuen Testament erwähnt. Wer das nachhören will oder nachlesen, Römer 1, 17, Galater 3, 11 und Hebräer 10, Vers 37. Nun haben wir ein großes Feld bearbeitet, das Nachahmen der Liebe, das Nachahmen der Gnade Gottes, vor allem in der Vergebung und nunmehr auch den Glauben Gottes, in der Anerkennung aller Verheißungen und der Gewissheit, dass Gott alles herrlich hinausführen wird. Ein zweiter Teil. Gott ist Licht. Und nun heißt es, denn einst waret ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Epheser 5, Vers 8. Wandelt als Kinder des Lichts. Gott ist Licht. Wandelt als Kinder des Lichts. Als wir noch nicht gläubig waren, waren wir Finsternis. So sagt es der Vers Epheser 5, Vers 8, von dem ich gerade gesprochen habe. Jetzt aber sind wir Licht in dem Herrn. Ein gewaltiger Unterschied. Einst war nur Finsternis und jetzt dürfen wir Licht sein. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade. Wie ich schon zu Anfang sagte, ahmen Kinder den Vater nach. Das gilt auch für uns als Kinder des Lichts. Wir können zwar nicht seine Lichtsgestalt nachahmen, aber wir können unseren Wandel so einrichten, dass wir als Kinder des Lichts wandeln oder als Kinder des Lichts leben. Licht hat keine Finsternis in sich. 1. Johannes 1, Vers 15, dort lesen wir, dass Gott Licht ist und keine Finsternis in ihm. Und dann steht dort in 1. Timotheus 6, Vers 16, dass Gott in einem unzugänglichen Licht wohnt. Auch wir können das noch nicht erreichen, erst wenn wir bei ihm sind. Aber heute schon ist unser Leben mit dem Christus in Gott verborgen, Kolosser 3, Vers 3. Und wir aber sind Kinder des Lichts und dürfen deshalb in unserer Welt, in der wir leben, auch dieses Licht als Kinder des Lichts darstellen. Auch hier geht es natürlich nicht ohne Jesus, denn wir sind Licht in dem Herrn. Anders geht es nicht. Und dann macht das Licht einfach auch alles offenbar. Alles aber, was bloßgestellt wird, wird durch das Licht offenbar gemacht. Denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Er macht auch jegliche Finsternis in uns offenbar. Und das ist gut so, nicht wahr? Und da gibt es sofort wieder eine geistliche Auswirkung. Wenn wir Kinder des Lichts sind und wenn wir Licht in dem Herrn sind, dann scheinen wir sogar wie Lichter im Kosmos. Das steht in Philipper 2, 15, ich zitiere, auf dass ihr tadellos und lauter seid, unbescholtene Kinder Gottes, inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts, unter welchen ihr scheinet wie Lichter in der Welt. Dieses Wort Licht bedeutet sogar wie Lichtquellen, wie Himmelslichter. Im ganzen Kosmos ist es dunkel. Dort gibt es kein göttliches Licht. Da oben die Stratosphäre, das ist das Heerlager des Satanas, dort ist es dunkel. Aber die Gemeinde trägt das göttliche Licht in sich und deshalb scheint sie im Kosmos wie Lichter oder Lichtquellen oder Himmelslichter. Wir sehen das nicht, aber die unsichtbare Welt sieht das sehr, sehr wohl. Ich unterstreiche das noch einmal. Wenn wir Kinder des Lichts sind und darin wandeln, dann sollen wir unbescholtene Kinder Gottes sein. Das darf uns Mut machen in all unserer Schwachheit. Und wer hätte sie nicht? Und wer würde nicht leiden unter dem, dass er eben auch noch manche Finsternis in sich entdeckt? Nun eine Stelle, die ich fast schon einmal zitiert habe, mindestens in Vers 4, daraus jetzt Vers 6, 2. Korinther 4, Vers 6. Denn der Gott, der aus der Finsternis Licht leuchten hieß, ist es, der in unsere Herzen geleuchtet hat zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi. Der hat in uns hineingeleuchtet. Da steht auch wieder Gnosis, nicht Epignosis. Lassen wir weg, müssen wir jetzt nicht bearbeiten, diesen Grundtext. Gott selbst hat in unsere Herzen geleuchtet zu einem Lichtglanz. Und dieser Lichtglanz soll uns zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes führen. Und das allerdings wieder im Angesicht Christi. Tatsächlich dürfen wir den Lichtglanz der Herrlichkeit Gottes kennen, mindestens kennen, nicht erkennen, kennen. Dadurch, dass Gott mit seinem Lichtglanz in uns hineingeleuchtet hat. Wir können diesen Lichtglanz in seiner ganzen Fülle noch nicht erkennen. Das tiefe Erfassen dessen geschieht erst, wenn wir einmal verherrlicht sind. Ein weiterer Punkt. Liebe, Licht und es kommt Geist. Wir sind geistgezeugte Kinder Gottes. Gott ist Geist, so steht es in Johannes 4, Vers 24. Und der Herr ist der Geist, schreibt Paulus. Wir sind durch den Gottesgeist gezeugt worden. Deshalb heißt es in Römer 8, Vers 16, der Geist selbst zeugt mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Eine treffende Stelle dazu ist Titus 3, Vers 4 und 5. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit wir getan hatten, sondern nach seiner eigenen Barmherzigkeit durch die Waschung der Neuzeugung oder Wiederzeugung und Erneuerung des Heiligen Geistes, welchen er reichlich über uns ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Retter, auf dass wir gerechtfertigt durch seine Gnade erben würden nach der Hoffnung des ewigen Lebens. Eine lange Stelle. Aber es geht darum, dass wir als Kinder Gottes neu gezeugt worden sind durch den Vater. So sind wir Kinder Gottes geworden. Anders geht es nicht. Jesus war nur der Sohn Gottes, weil er vom Vater in der Maria gezeugt wurde und nicht durch Josef in der Maria. Der lebendige Gott hat uns durch seinen Geist neu gezeugt. Und jetzt stehen wir in der Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, Römer 8, Vers 21. Wer durch den Geist Gottes gezeugt ist, der ist zur göttlichen Freiheit gekommen. Das war ein Thema unserer Jugendfreizeit am Samstagmorgen von Tobias Wetzel. Freiheit haben wir nur in Christus und nirgends anders sonst. Der Mensch hat keine Freiheit. Das ist ja der große Streit gewesen zwischen Erasmus von Rotterdam und Martin Luther. Haben wir einen freien Willen oder nicht? Da hat der Rotterdamer geschrieben, wir hätten ihn. Luther hat geschrieben, wir haben keinen freien Willen, wir haben auch keinen. Das bestätigen uns auch die Psychologen und die Philosophen. Wer durch den Geist Gottes gezeugt ist, der ist zur göttlichen Freiheit gekommen. Der muss aber auch im Geist wandeln. Jetzt kommt wieder der Wandel dazu. Wir müssen im Geist wandeln, so wie es über die Nachahmung Gottes geschrieben steht in Epheser 5, Vers 1 und 2 und über die Kinder des Lichts in Epheser 5, Vers 8. Und deshalb heißt es dazu in Galater 5, Vers 16, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Auch das ist ein großes Wort. Wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und der Geist streitet wieder das Fleisch und das Fleisch wieder den Geist. Wer könnte davon aus seinem Leben nicht eine ganze Menge von Storys erzählen und davon berichten über diesen Kampf? Zum großen Ziel der geliebten Gottes gehört auch, Epheser 5, Vers 1, ist geradezu die Überschrift über das ganze Kapitel 5 im Epheserbrief, dass wir die Kinder Gottes mit dem Heiligen Geist ganz erfüllt sind. Immer noch, immer wieder Epheser 5, jetzt Vers 18. Und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern seid mit dem Geiste erfüllt. Mit dem Geist Gottes erfüllt sein. Jetzt kommen die großen Zielworte des Apostels Paulus, die unsere Väter so inspiriert und angeregt haben. Und das große Ziel der Nachahmung Gottes besteht darin, in der Fülle Gottes zu stehen. Das lesen wir in Epheser 3, Vers 19, dass wir erfüllt sein sollen zur ganzen Fülle Gottes. Wie viele Vorträge haben wir darüber schon gehört? Es ist so wichtig. Und dazu muss man einfach im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung, in all diesen geistlichen Dingen stehen, um mit diese Fülle zu erhalten. Und die Fülle Gottes wohnt in ihm, in Christus, und Christus in uns, und damit auch die Fülle Gottes in uns. Kolosser 1, Vers 19 und Kolosser 2, Vers 9. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte sagen zur Kindesstellung. Und nun müssen wir noch festhalten, was von großer Bedeutung für unsere Kindesstellung ist. Da ist zunächst einmal die Kindespflicht, die gibt es natürlich auch. Wir dürfen nicht nur von den Hochzielen sprechen, sondern bei Paulus kommt nach den Hochzielen immer auch die Praxis, die uns vielleicht gar nicht so gut gefällt. Jedenfalls früher, wie ich jünger war, hat es gar nicht so gut gefallen, aber heute ist es schon besser geworden. Wir sind Kinder Gottes und wir ahmen den Vater nach. Aber zu den Kindern gehört auch, dass sie gehorsam sind. Also Kindespflicht heißt Nachahmung des Vaters. Und dann kommt der Gehorsam dazu. Deshalb lesen wir in 2. Korinther 10, Vers 5, schon ab 3 folgendes. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleische. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich, mächtig zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunft zerstören und jede Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Wir sollen also, dürfen also jeden unserer Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi, weil alle Gedanken Gottes Christi geschahen im Gehorsam dem Vater gegenüber. Auch in unserer Gedankenwelt sollen wir gehorsam sein, so gehorsam wie Jesus selbst. Dazu lesen wir noch Hebräer 5, Vers 8, das berühmte Wort, dass Jesus, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte. Hoho. Jesus war auch ein Lernender, aber nie Sündigender. Gilt das nicht auch uns? Lesen wir nicht bei Paulus in Epheser 6, Vers 1, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Oder Kolosser 3, Vers 20, ihr Kinder, gehorchet euren Eltern in allem, denn dies ist wohlgefällig in dem Herrn. Das ist ein Lernprozess, der Gehorsam den Eltern gegenüber, nicht wahr? Können wir das nicht auch auf die Beziehung zu unserem Vater im Himmel anwenden? Sehr wohl, denn wir sind ja das Abbild der Schatten der oberen Welt. Und dazu noch das wunderbare Wort aus 1. Petrus 1, Vers 14. Als Kinder des Gehorsams bildet euch nicht nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit. Kinder des Gehorsams. Dieser Titel steht uns gegenüber dem Vater im Himmel sehr gut an. Kinder des Gehorsams. Aber zur Kindespflicht gibt es auch ein Kindesrecht, auch in der Bibel. Zuerst müssen die Kinder ihren Vater, in diesem Fall den Vater im Himmel, nachahmen und ihm gehorsam sein. Das ist die Kindespflicht, wie ich soeben zu erklären versuchte. Aber dann haben sie auch ein Kindesrecht. Und davon lesen wir in Römer 8, Vers 17, haben wir auch schon mal gelesen, wenn Kinder, so auch Erben. Ja, Erben Gottes und Miterben Christi. Wer Kind ist, eine Kindesstellung ist, hat in der Welt einfach auch ein Erbrecht. Die Kinder sind Erben. Das ist in unserem Zusammenhang ganz wichtig. Wir sind Erben oder Losteilhaber Gottes zusammen mit Christus. Und dessen Los, dessen Erbe ist das ganze All. Und wir sind Miterben. Das muss aber im Zusammenhang des ganzen Verses gelesen werden, denn die Stelle fügt hinzu, wenn wir anders mitleiden, auf dass wir auch mitverherrlicht werden. Ohne Teilnahme am Leiden Christi geht es nicht. Ein gewaltiges Thema der Schrift. Der Vater der Herrlichkeit mache uns bereit dazu durch unseren Herrn Jesus Christus. Ich will nicht mehr zum Leiden sagen, ein eigenes Thema, aber wir müssen bereit sein, auch mitzuleiden. Und jetzt ist noch etwas wichtig, das Wachstum der Kinder. Wir müssen wachsen. Deshalb lesen wir von Jesus in Lukas 2, Vers 52, dass Jesus zunahm an Weisheit und Größe oder auch an Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Aber schon zwei Verse vorher steht Ähnliches bei der Rückkehr der Eltern mit Jesus, mit dem Jesuskind, zuerst aus Ägypten und dann nach Nazareth. Dort lesen wir in Lukas 2, Vers 40, das Kindlein aber wuchs und erstarkte, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade war auf ihm. Das Kind wuchs, es wurde größer und so weiter. Das dürfen wir auch auf unser geistliches Leben beziehen. Auch wir sollen wachsen. Habe ich vorhin schon mal gesagt, Väter werden. Ach, es kommt nochmal. Aber jetzt fangen wir erstmal an mit Epheser 4, Vers 13, wo geschrieben steht, dass wir alle zu der Einheit des Glaubens gelangen sollen, der Erkenntnis des Sohnes Gottes und zu dem erwachsenen Manne, zu dem Maße des vollen Wuchses der Fülle Christi. Das ist das Ziel. Wachsen. Wachsen, wachsen, bis zum vollen Wuchs, bis zum Erwachsenenalter, bis zur Fülle Christi oder mit einem Wort in das Haupt hinein nach Epheser 1, Vers 9. Und bis wir schon in unserer Zeit zu Vätern in Christus geworden sind, ist ein weiteres Ziel. Wir haben die Stelle schon gelesen, Epheser 4, 15, ich wiederhole, denn wenn ihr 10.000 Zuchtmeister in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeigt durch das Evangelium. Ich ermuntere euch nun, seid meine Nachahmer. Viele Ermahner, viele Ermunter, aber nicht viele Väter. Werden wir alle Väter und darf auch sagen Mütter in Christus Jesus. Bin noch nicht ganz fertig, nur ein bisschen. Nicht viel. Die Vollkommenheit Gottes erreichen, ist auch ein Ziel der Kinder. Vollkommen werden, wie unser himmlischer Vater sagt, schon Jesus zu den Jüngern. Ich wiederhole Matthäus 5, Vers 48 aus der Bergpredigt. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Wie der himmlische Vater. Und Paulus schreibt an Timotheus in 2. Timotheus 3, Vers 15 bis 17, und weil du von Kind auf, das dürfen wir jetzt ins Geistliche übertragen, als geistliches Kind, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögen sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist, wieder Christus Jesus. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werke geschickt. Der Mensch Gottes soll vollkommen werden. Nachahmer Gottes sein heißt auch, in seine Vollkommenheit zu kommen. Das haben wir jetzt mehrfach besprochen in der jetzigen Stunde. Erinnern wir uns auch noch einmal an Hebräer 5, Vers 8. Obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam lernte, unvollendet worden ist oder vollkommen gemacht worden ist. Und so sollen auch wir erleben, im Gehorsam gegen Gott, den Vater, sollen wir vollkommen gemacht werden. Aber es geht noch weiter. Und so ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils oder ewiger Rettung geworden. Wenn wir Jesus gehorchen und damit auch dem Vater, ist er uns, das wollen wir auch, so ist er uns zum Urheber ewiger Rettung geworden. Das haben wir die meisten doch alle erlebt. Auch wir sollen gehorsame Kinder Gottes sein, so dürfen auch wir auf unsere endgültige, heute in der Vorbereitung, aber dann in der Herrlichkeit zur endgültigen Vervollkommnung warten. Noch ein letztes Thema. Die Verherrlichung Gottes. Ob Kinder oder Söhne, wir sollten in unserem Wandel etwas Wichtiges noch beachten. Das ist die Verherrlichung Gottes des Vaters. Wir lesen in 1. Korinther 6, Vers 17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Wir sind heute schon, wenn wir dem Herrn anhängen, ein Geist mit ihm. Die Stelle fährt in Vers 19 folgt, 1. Korinther 6, 19. Oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Was für eine hohe Stellung als Kinder Gottes, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euer selbst mehr seid, nicht wahr? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. Das wollen wir als Kinder Gottes tun. Verherrlicht nun Gott in eurem Leibe. So wie die kleinen Kinder von ihrem Vater mit Hochachtung und erzählen, mein Vater, mein Vater. Damit verherrlichen sie ihn ja auch. Und so verherrlichen wir Gott in unserem Leibe. Wenn wir nicht beim Fleische wandeln, dann verherrlichen wir Gott in unserem Leibe, denn wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. So steht es in 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Wisset ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und solche seid ihr. Und noch ein Wort aus Epheser 5, Vers 27. Auf dass er, Jesus ist damit gemeint, die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, geht nur über den Gehorsam, verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas Vergleichbares habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Das ist das große Ziel, einmal durch Jesus ohne Flecken und ohne Runzeln endgültig heilig und tadellos gemacht zu werden. Und in diesem Zustand wird dann der Sohn die Gemeinde seinem Vater vorstellen, denn in 1. Korinther 4, Vers 5, ganz am Schluss des Verses, lesen wir, und dann wird einem jeden von uns sein Lob werden von Gott. Und wer wollte einmal am Ende seines Lebens, seines geistlichen Lebens, nicht das Lob Gottes erhalten wollen? Und darauf warten wir. Wir haben nunmehr zur Nachahmung als Kinder Gottes gesprochen. Mit Wandel in Liebe, mit Gnade, mit Vergebung und Glauben. Als Kinder des Lichts, mit dem Wandel im Licht. Als von Geist Gottes gezeugte Kinder, mit dem Wandel im Geist. Über den Gehorsam, die Verherrlichung Gottes in unserem Leibe. Und schließlich mit der Bitte um unsere Vervollkommnung. Und dann dürfen wir als geliebte Kinder nach Römer 8, Vers 17 auch Erben sein. Erben Gottes und Miterben Christi. Allerdings geht es nicht ohne das Mitleiden. Dann führt das zu unserer Mitverherrlichung. Der Vater möge es schenken durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Der Herr segne euch alle. Betet. Betet. So, jetzt wollen wir beten. Vater der Herrlichkeit, wir wollen dich anbeten im Namen Jesu und für dich treten. Mit unserem Geist, den du uns gegeben, dem neuen Geist, den du uns gegeben hast. Mit all der Liebe, die du uns geschenkt hast. Im Geist der Gnade. In der Wahrheit des Evangeliums. Und dich einfach anbeten, wir danken. Das große Geschenk der Erwählung, dass wir jetzt in Christus, ja in Gott, dem Vater, leben dürfen. Dass Gott, der Vater, in seiner ganzen Fülle in Christus wohnt und Christus in uns. Und dass wir nur diese Fülle in uns zwar nicht erkennen, aber merken dürfen, wir stehen auf einem ganz neuen Boden, auf dem Grund Christi und werden dort aufgebaut. Und das mögst du uns einfach auch segnen, in diesem geistlichen Leben, in dem wir stehen, das immer mehr zur Vervollkommnung und immer mehr dem führt und immer mehr dem Ziel entgegengeht, bis wir einmal bei dir sind und bei dir verherrlicht werden. Und wir dürfen uns auch freuen, dass wir ein Lob von dem Vater bekommen, für all das wir auch aufgenommen, auf uns genommen haben in dieser Zeit und Welt und durch diesen Schmutz dieser Welt gegangen sind und treu geblieben sind, wenn deine Hand uns geführt hat. Ja, nun segne uns miteinander. Habe Dank, dass wir Kinder Gottes sein dürfen. Geliebte Kinder. Eine herrliche Stellung. Kinder und Erben Gottes. Miterben Christi. Erlass uns freuen über all diese herrlichen Dinge. Und lass uns aber auch bereit sein, mitzuleiden, wo du es von uns verlangst. Wie viele haben so viel gelitten? Ich weiß es sehr wohl. Aber mach uns auch bereit, diesen Weg zu gehen, wenn du ihn uns auferlegst. Ja, und nun segne uns einfach miteinander, segne unsere Gemeinde hier und segne all die Brüder und Schwestern, die dazugehören und vollende uns einfach auf deinen Tag, darum bitte ich dich. Gepriesen sei dein heiliger Name, Vater, im Namen Jesu, unseres Herrn. Amen. Amen. So, jetzt wieder das Kabel.